Ja, herzlich willkommen auf der europäischen Bühne. Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 122. Wer es nicht mitgekriegt hat, das war so ein Video, was die letzten Tage extrem hier über YouTube rumgeflogen ist. War eine Produktion vom HR gemeinsam mit dem Frankfurter Symphonieorchester, die da, wie ich fand, eine ganz tolle Melodie eingespielt haben. Außer mir heute mit dabei die Alex.
Hallihallo.
Und der Marvin.
Hi.
Marvin,
dann habe ich gleich schon wieder Europapokalstimmung.
Ja, ja. Und ich fand unseren Auftritt auf der internationalen Bühne am vergangenen Donnerstag auch mehr als verzückend, vor allen Dingen mit dieser grandiosen Choreo, die die da ausgegraben haben. Ich hatte bestimmt die ersten 20 Minuten Gänsehaut pur.
Ja, eigentlich das ganze Spiel über. Das war so obergenial, das ist kaum in Worte zu fassen.
Ja, die Stimmung war eigentlich die ganze Zeit, also bis auf einen ganz kurzen Moment, wo nach dem 1-1, wo den Eintracht-Fans vielleicht ein bisschen Angst und Bange war, aber an sich war das eine richtig grandiose Stimmung, also die Choreo war ja, das muss man wirklich sagen, einzigartig, da, also aber auch die Mühe, die dahinter gesteckt hat, das muss man sich nochmal genauer angucken, man sieht die ganzen Europacup-Dinger, wie viel Mühe das allein kostet, die ganzen anzufertigen, und selbst in der zweiten Halbzeit gab es nochmal eine kleine Feuershow, ja, also das war schon ein ganz großes Kino, würde ich sagen.
Das ja, vor allen Dingen, man muss sich ja auch immer mal in Erinnerung rufen, ne? Also Playoff. Wir waren noch nicht mal in der Gruppenphase drin. Wir hatten die Playoffs und es ging gegen Karabakh. Also welcher Verein zündet denn da so eine Kiste ab, wenn es eigentlich noch gar nichts zu feiern gibt? Ne? Und das hat halt gezeigt, wie geil wir alle da drauf sind. Und also ich finde es einfach nur grandios, auch wenn ich daran jetzt so zurückdenke, das war halt so mega geil.
Ja, also es war einzigartig. Also man muss schon sagen, egal, das Spiel danach, nach der Choreo war eigentlich nicht mehr so großartig berauschend. Ich denke, da sind wir uns alle einig, das war jetzt kein wirklich tolles, hochklassiges Spiel. Hängt auch ein bisschen mit dem Gegner zusammen, aber die Eintracht ist auch nur so hochgesprungen, wie sie musste, so kam es mir vor. Aber das, was vor dem Spiel passiert ist oder auch selbst in der Halbzeit, ich muss auch sagen, ich habe das mit den Wunderkerzen, habe ich das auch sehr gemocht. Das war für mich, ganz ehrlich, das war internationales Niveau.
Ja, mehr als das. Ne? Also ich meine, das siehst du ja auch, die ganzen Reaktionen, die es danach gab. Egal, am Fernseher hier der Sprecher von Kabel 1, der hat sich ja kaum noch eingekriegt. Ich habe das Spiel mir nochmal komplett angeguckt, inklusive Kommentator, der ist ja selber fast aus der Box gesprungen. Und auch echt, wenn du jetzt mal hörst, was die Spieler so dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr es gestern gesehen habt, da Flum war im Heimspiel gewesen und hat auch nochmal gesagt, sowas hätte er nicht erlebt. Selbst die Spieler hatten Gänsehaut gehabt. Und er hat sich dann halt auch von Mannschaftskameraden sagen lassen, die schon ein bisschen länger da sind, dass selbst die schon lange dabei sind, sowas noch nicht erlebt haben. Und ich glaube, das ist halt echt was Einzigartiges, was es so vorher in so einer Phase vom Europapokal noch keine andere Mannschaft irgendwie hingelegt hat. Also es ist echt, da können wir uns alle Mann auf die Schulter klopfen, das war Wahnsinn.
Ich fand das auch echt faszinierend. Es war das erste Mal, dass ich einen Fußballkommentator im Fernsehen erlebt habe, der mal 2 Minuten nichts gesagt hat und danach dann auch gesagt hat, das war einfach jetzt so grandios, da konnte man einfach jetzt nichts mehr dazwischen quatschen. Ja.
Genau, vor allen Dingen auch zwischen dem Spiel einfach dann immer mal wieder gesagt, genießen Sie einfach mal 1 Minute lang die Atmosphäre, und da lief das Spiel schon. Ne? Also das Spiel war ja tatsächlich jetzt keine, also um da Kloppo vom Sonntag nochmal zu zitieren, wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber es war halt einfach so geil gewesen, als dann das 2-1 gefallen ist, da sind dann ja auch nochmal alle Dämme gebrochen.
Ja,
Wahnsinn.
Ja, gerade in der schwierigen Phase, ich meine, wir haben ja relativ früh wir haben das Spiel eigentlich schon für mich die ganze Zeit eigentlich dominiert, ja, aber es hat, und dann in der 10. Minute schon das 1-0 durch Meier gemacht. Es war schon wieder gut, dass das Tor relativ früh gefallen ist, ja, aber irgendwie hat man sich dann im Laufe der, gerade so am Anfang der zweiten Halbzeit, hat man sich da irgendwie so einkringeln lassen.
Genau.
Und dann mit dem 1-1, ja, was der Reinaldo, der eingewechselt wurde, dann gemacht hat, dann hast du irgendwie doch mal wieder ein bisschen Angst hast du wieder bekommen, weil sie hatten danach noch die ein, zwei ganz gute Torchancen, die nur knapp nicht zu Toren geführt haben. Und da war es mir so ein bisschen Angst und Bange. Deswegen umso besser, dass dann der Inui per Kopf, dann das erlösende 2-1 gemacht hat, weil danach war klar, da geht für die nichts mehr.
Also ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht wirklich Bange dann nach dem 1-1. Also wir lagen immer noch weit genug vorne und ich hatte eigentlich zu keiner Zeit das Gefühl, dass wir das Spiel in irgendeiner Art und Weise aus der Hand geben.
Ah, also so ein bisschen mulmig war mir zwischendurch auch. Oder? Also mir kam zwischendurch schon ab und zu mal so der Gedanke, wo ich mir gedacht habe, Alter, wie krass wäre das denn, wenn wir nach so einem Fußballfest jetzt hier rausgehen und ausscheiden würden. Also allein der Gedanke daran hat mir schon Angst gemacht.
Genau, Alex. Und genau der Punkt ist halt, wir haben ein paar Stunden zuvor haben wir gesehen, dass Stuttgart 2-1 geführt hat. Und da wären die in die Verlängerung gekommen. Gespielt und dann in der 90. Minute kriegen sie es 2-2. Also schon auch unglücklich. Und wenn du sowas dann hörst, dann hast du schon immer so ein bisschen Angst, dass irgendwas ähnlich Unglückliches dir auch passieren kann. Ja? Also zumindest ging es mir so. Also ich muss sagen, ich war relativ lange Zeit ein bisschen angespannt. Aber wie gesagt, das 2-1 hat mich dann erlöst. Ich glaube, die ganze Kurve war danach erlöst und dann war jeder froh, dass es jetzt heißt Gruppenphase Allee.
Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen dann halt auch so, also die ganzen Fangesänge, die da angestimmt wurden, war halt auch teilweise echt witzig hier so mit seht Herr Stuttgart, so wird es gemacht.
Ja.
Also war halt echt von Anfang bis Ende geil. Oder dann auch, keine Ahnung, Lieder irgendwie umgetextet, wo dann auf einmal nicht mehr erste Runde Brøndby, sondern erste Runde Baku war. Also genau. Ja, alles in allem. Das war, ich glaube, das war der geilste Abend, den ich jemals im Stadion erlebt habe.
Oh, echt? So krass? Ja, okay. Ja, es kommt schon. Also
das hat für mich auch nochmal Wolfsburg vom letzten echt? Jahr getoppt. Okay. Ja. Also nee, da war halt die Schlussphase brillant, aber da war es halt so am Anfang, ich meine, wir lagen auch 2-0 hinten und so, das war nicht das ganze Spiel über so. Und hier war es halt wirklich von der ersten Minute mit einer ganz kurzen Zwischenphase bis zum Abpfiff einfach nur der Wahnsinn. Ja. Ich habe ja einen Sitzplatz direkt oberhalb der Stehplätze, aber es hat in der ganzen Kurve das gesamte Spiel über keiner gesessen.
Ja, ja, ich meine, das zeigt natürlich schon, was für eine Stimmung da war, ne? Und wie die Leute auch mitgegangen sind, ne? Weil normalerweise Leute, die Sitzplätze haben, die sitzen halt auch, ne? Wir hatten ja unten auch Sitzplätze, weil das ja UEFA-Richtlinien so ist, ja. Das ist selbst ein 40er, ich war diesmal ein 40er. Ich muss aber sagen, ich bin eigentlich in der Regel ganz froh, wenn ich eher wie üblich auf meinem 42er-Block bin, weil wir waren direkt vor der Fahne und haben eigentlich von der ersten Halbzeit habe ich vielleicht 30% gesehen. Ja, muss schon sagen, also wenn du es gewohnt bist, ist es vielleicht okay. Für mich war es noch, ja, mich hat es auch genervt. Andere Leute sind ausgeflippt, weil sie nichts gesehen haben. Naja, das ist, okay, ist ja auch egal. Wollte nur sagen, dass halt, aber auch natürlich bei uns jeder gestanden hat, ne? Das ist ganz klar. Und da merkst du halt, wie die Fans auf diesen großen Moment eigentlich auch gewartet haben. Europa endlich wieder in Frankfurt, da ist dann auch der Gegner egal.
Ja, vor allen Dingen war halt auch das Spiel halbwegs egal, ne? Also das Ergebnis war immer wichtig, aber also was man sagen muss, Karabach war deutlich stärker auswärts, als sie zu Hause im Hinspiel waren.
Ja.
Das hat mich ein bisschen überrascht. Wie du eben schon gesagt hast, wir haben uns zwischenzeitlich echt einlullen lassen. Gerade nach dem 1-0 haben wir so ein bisschen auf, wie soll ich es nennen, so ein bisschen Barca-Taktik gemacht. Was schon eher so ein bisschen wie Handball war, den Ball möglichst lange in den eigenen Reihen halten. Da war ja minutenlang überhaupt kein Gegner am Ball. Und ich glaube, dabei fanden wir uns auf einmal so geil, dass wir vergessen haben, auch nochmal zielgerichtet nach vorne zu spielen und vielleicht nochmal das ein oder andere Ding zu machen. Ne? Aber wie es dann wieder drauf ankam, wo auch vielleicht die Spieler gemerkt haben, so 1-1, wir wollen hier das Spiel eigentlich nicht verlieren, hat es dann auch nur wenige Minuten gebraucht, um nochmal richtig Druck aufzubauen und das Ding jetzt endlich zu machen.
Genau, ja. Insofern, naja, und wir haben das Ding dann nach Hause geholt, so wie es war. Und am Freitag ging es ja dann weiter mit der Gruppenauslosung. Auch Gruppenauslosung, endlich habe ich mal die Gruppenauslosung von der Eintracht gesehen. Die seit Jahren zuvor habe ich immer eingeschaltet, wenn die Champions League oder so Auslosung war, oder auch Europacup, wo die Eintracht nicht beteiligt war. Umso schöner ist es jetzt, dass es der Fall war, dass mal der Name Eintracht Frankfurt gezogen wurde.
Ja.
Und ich denke, mit den Losen können wir einigermaßen zufrieden sein. Also Maccabi Tel Aviv, Apoel Nicosia und Girondins de Bordeaux. Für mich interessante Lose und machbar.
Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen ist es eine Gruppe, ich will jetzt nicht die Euphorie zu groß machen und auch nicht irgendwie sagen, da muss was bei rumspringen, aber wir sind nicht chancenlos. Und es sind Vereine, mit denen wir mal mindestens auf Augenhöhe stehen.
Ja, die Chance ist auf jeden Fall da. Und das muss man halt auch mal sagen, mehr als bei, ja, wie soll ich sagen, als wahrscheinlich in anderen Gruppen, ja. Also ich meine, du musst nicht weiterkommen. Die Eintracht muss auch das einfach genießen. Es geht eigentlich nur darum, dass die Eintracht den Europacup jetzt genießt, ohne großartigen Druck. Aber ich sag dir mal eins, wir haben die Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, in dieser Gruppe weiterzukommen, weil selbst Bordeaux, ich meine, man darf nicht vergessen, da sind zwei Meister drin und einer ist Pokalsieger. Ne? Ich glaube, Bordeaux war Pokalsieger. Sowohl Apoel Nicosia als auch Maccabi Tel Aviv waren in ihren Ländern Meister. Also die haben schon was vorzuweisen, ja?
Ja, aber es sind halt keine Gegner, bei denen du dich nicht mit ein bisschen Kampf halt auch irgendwo ranhalten kannst und auch mal die eine oder andere Überraschung da rausziehen kannst.
Das ist es halt, Überraschung. Und ich denke, unsere Fans, die Fans der Eintracht, werden überall mit hinreisen. Da gibt es überall genügend Leute. Und mit dem Support wird dann vielleicht auch auswärts ein bisschen was möglich sein. Ich denke mal, Nicosia ist immer so ein schwerer Gegner, aber du kannst auswärts eigentlich überall einen Punkt holen, mindestens. Und wenn du zu Hause deine Dinge einlochst, dann bist du in der nächsten Runde und dann geht's weiter. Und wenn das wirklich erreicht werden sollte, meine Güte, dann ist der Europacup-Traum eh schon ja ein Stück realer.
Ja, und ich meine, wir starten ja eigentlich auch ganz ordentlich am 19. mit dem Heimspiel gegen Bordeaux. Da kannst du ja schon mal so ordentlich die Sau fliegen lassen.
Ja, das ist natürlich, du hast aber gleich am Anfang für mich eigentlich den nominell schwersten Gegner. Ne?
Ja, aber du hast es halt als Heimspiel. Das heißt, du kannst halt die ganze Euphorie und die ganze Stimmung, die du im Stadion hast, halt mit auf den Platz nehmen und kannst halt zumindest mal, wenn du dich da durchkämpfst, einen Unentschieden rausziehen.
Richtig, richtig. Ja. Musst du halt sehen, genau. Also da ist was möglich. Müssen halt nur sehen, dass wir die Heimspiele dann dementsprechend auch erfolgreich gestalten. Aber ich sag mal so, selbst Bordeaux, ich meine, da werden wir in ein paar Wochen nochmal gezielter drauf eingehen. Aber die haben viel an Substanz verloren, die haben viele Transfers. Viele Spieler sind weggegangen. Die sind auch alle schlagbar.
Ja, definitiv.
Und ansonsten ist es halt auch, ich sag mal, in Sachen, ja, Schlachtenbummler, ist es auch eine ganz gute Angelegenheit. Du fährst nicht in Länder, die unglaublich schwer zu erreichen sind. Ja, also ich meine, es ist nicht ein zweites, sagen wir ehrlich, es ist nicht ein zweites Aserbaidschan dabei. Ja. Natürlich ist Israel auch relativ weit, aber aufgrund der alleinen Beziehung zwischen Deutschland und Israel gibt es auch Luftfahrtlinien, die relativ häufig und regelmäßig fahren. Also da kann man ja gut hinkommen. Nach Zypern kommst du gut hin und nach Bordeaux, da kannst du mit dem Bus fahren, da kannst du dir einen Bus mieten, da kannst du mit dem Zug hinfahren, da kannst du fliegen, ja. Da kannst du im Zweifel auch laufen, wenn du jetzt schon anfängst, ja, aber du kommst auf jeden Fall ganz gut hin.
Ja, du hast halt, klar, das ist natürlich für die Fans auch eine super Geschichte, weil du halt überall Möglichkeiten hast und jetzt eigentlich auch genug Zeit hast, das durchzuplanen, da irgendwo hinzukommen.
Ja, du musst dir überlegen, die Europa League zieht sich ja ganz schön weit. Die geht ja bis in den Dezember rein, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und ich glaube, im November haben wir haben erst im November zwei Auswärtsspiele, ich glaube einmal in Tel Aviv und dann Ende November nochmal in Bordeaux.
Genau, also 7.11. Tel Aviv und 28.11. Bordeaux und dann kommst du am 12.12. zum letzten Spiel dann auch nochmal nach Hause gegen Nicosia.
Genau. Ja. Also insofern, ja, du hast noch ein bisschen Zeit, was zu planen. Ich denke, das einzige Problem wird dann später sein mit den Tickets, mit den Auswärtstickets. Wer bekommt die? Wie kommt man da dran? Weil ich denke, gerade wenn es um Bordeaux geht, werden viele hinwollen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch alle, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe. Also der Großteil aller Eintracht-Fans, die ich so im Umfeld habe, die halt auch Dauerkarten haben und mit denen ich regelmäßig im Stadion, die ich da regelmäßig sehe, alle bei Bordeaux schon gesagt, da wollen sie auf jeden Fall hin. Also Bordeaux, glaube ich, wird eine schwierige Mission, an Tickets ranzukommen. Aber ich habe auf jeden Fall Tel Aviv noch mit auf dem Plan. Zypern ist mir noch ein bisschen teuer. Da habe ich bis jetzt noch nicht so das Angebot gefunden.
Was war denn jetzt aktuell bei dir? Was hast du zuletzt gefunden?
Bei Zypern?
Ja.
Zypern komme ich, wie ich es drehe und wende, auf keinen Fall unter 500 Euro für den Flug.
Ja, gut, das ist natürlich echt krass. Ja, ich habe jetzt gar nicht geguckt, weil ich an dem Tag oder Datum gar nicht da bin. Insofern ist es für mich nicht relevant, aber 500 Euro, wenn du dir überlegst, dass ich, glaube ich, nach Israel zuletzt einen Flug für 350 gesehen habe, der war dann auch, glaube ich, gleich ausgebucht, aber es gibt diese Möglichkeit, dann musst du natürlich sagen, hallo, warum ist das dann so teuer?
Ja, vor allen Dingen ist ja von der Strecke nicht viel weiter. Ne? Also was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, Tel Aviv, waren halt auch alles keine Direktflüge, sondern immer über irgendwas. Und da geht's dann halbwegs vom Preis. Also da hast du schon gesagt, so zwischen 300 und 400 Euro bin ich auch bereit, für den Flug noch auszugeben. Sind aber auch alles dann immer Flüge, die, keine Ahnung, donnerstags morgens hin und samstags zurückgehen oder so. Das heißt, du musst auch ein bisschen über so einen Aufenthalt noch planen. Da hast du auch wieder ein paar Hotelkosten. Also ich sag mal, so eine Auswärtsfahrt, egal wo es jetzt hingeht, da bist du schon mit ja, 6, 7, vielleicht auch 8 Scheinen dabei, je nachdem, wie das sich finanziert. Aber da, ja, wer weiß, was die FUFA noch rausbringt.
Ich wollte gerade sagen, da kannst du, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf hoffen, dass die Eintracht und die FUFA da noch ein bisschen was machen. Die haben ja für die Aktam-Geschichte da auch ganz ordentlich organisiert und ich glaube, die werden sich das auch nicht nehmen lassen, da auch die ein oder andere Fahrt noch zu organisieren. Ja,
vor allen Dingen, da sind wir auch nicht mehr in der Ferienzeit, da sind genau. auch Chartermaschinen wieder ja. ein bisschen günstiger zu kriegen,
ja.
Aber da wird es dann natürlich schwer, an Karten oder an Plätze auch ranzukommen, da schlägst du dich halt auch mit dem einen oder anderen rum.
Ja, ist halt auch die Frage, was für ein Kontingent die dann da haben und zur Verfügung stellen. Weiß ja jetzt heutzutage auch, glaube ich, noch keiner, oder?
Nee.
Überhaupt kein Peil. Das müssen wir dann auch sehen. Aber jetzt zum Beispiel Bordeaux, da ist es halt so, ich meine, ich habe jetzt auch mit meinen Jungs dazu geguckt, wir haben das jetzt eigentlich so ziemlich finalisiert. Da fahren wir dann mit der Bahn, das ist noch einigermaßen machbar, da werden wir werden im November nochmal drüber reden. Aber da werden natürlich viele hinfahren. Da haben mich dann auch ein paar bei Facebook angeschrieben und haben gesagt, als ich gesagt habe, ich habe bei Facebook geschrieben, hier Bordeaux, dann das Datum, wir haben ein Date, ne? Und da haben mich dann Leute angeschrieben, von denen ich gar nicht genau wusste, dass die Eintracht-Fans sind, von wegen, ja, da wollen wir auch hin unbedingt und so weiter. Da siehst du einfach, da ist eine Euphorie da, auch für die Leute, die nicht immer ins Stadion gehen. Und wenn selbst die natürlich hinfahren, dann wird es für die Fans, die auch sonst überall hinfahren, natürlich umso schwerer, an Karten zu kommen. Da müssen wir aber sehen, ich meine, jeder, Alex, du hast eine Dauerkarte, ich habe eine Dauerkarte, vielleicht hat man da die Möglichkeit, früher dran zu kommen.
Ja, ich glaube,
das wirst du auf jeden Fall haben. Ne? Also da muss die Eintracht auch irgendwas tun, dass halt, keine Ahnung, erste Priorität an alles Fahrer geht, vielleicht die zweite Priorität dann an die Dauerkarteninhaber, dann an die Mitglieder, weil, also das ist mir am Donnerstagabend schon aufgefallen. Ich habe am Donnerstagabend Leute im Stadion gesehen und man kennt ja mittlerweile so die Gesichter, die normalerweise um einen rum versammelt sind.
Ja, ja.
Und da waren einfach auch so viele Eventfans wieder da, die ich normalerweise in meinem näheren Umfeld so noch nicht gesehen habe. Da sind so viele, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber so viele Handtaschentussis auch rumgelaufen, bin ich nicht gewohnt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber ich meine, so ist es halt, das ist halt so der Lauf der Dinge. Je erfolgreicher du wirst, desto mehr sprichst du auch ein anderes Publikum an. Ich meine, wir hatten ja auch, glaube ich, nach der Weltmeisterschaft 2006 gab es ja eh nochmal einen Boom an Frauen, die sich auch plötzlich für Fußball interessiert haben. Und natürlich auch im Zeichen des Europacups merkt man das dann in Frankfurt. Aber so ist das der Lauf der Dinge, sofern sie halt kein rosa Eintracht-Shirt kaufen. Mir persönlich ist es dann auch recht.
Ja, ich meine, ist ja auch gut so, weil ich sag mal, das Ziel, was wir alle auch irgendwo haben sollten, ist, dass die Hütte bei jedem Spiel und egal gegen wen wir spielen, immer einfach voll ist.
Ja.
Und das siehst du halt jetzt auch bei so Sachen, DFB-Pokal, ist im Moment ein echt schleppender Vorverkauf. Wenn du jetzt mal auf die Seite guckst, was da noch an Karten zur Verfügung ist, ich meine, mir hat es in die Karten gespielt, weil ich muss zugeben, dass ich es verbaselt habe, meine DFB-Pokal-Karten zu kaufen. Und bin dann abends direkt in den als der Vorverkauf gestartet ist und habe mir dann da meine Plätze geholt. Die waren halt direkt noch frei. Aber auch ein paar Tage später sind immer noch Karten in der Westkurve zu kriegen. Also da muss es halt jetzt dann auch so sein, dass bei einem DFB-Pokalspiel trotz aller Euroleague-Euphorie, da muss die Hütte auch voll sein, weil auch der DFB-Pokal für uns immens wichtig ist. Ja. Gegen Bochum ist was drin und es ist wichtig, dass wir im DFB-Pokal noch eine Runde weiterkommen.
So sieht's aus.
Und ja, da ist es dann halt auch wichtig, dass man so Veranstaltungen jetzt nicht irgendwie auch von Fanseite her runter priorisiert. Europa ist geil, aber von der Rangordnung her ist die Bundesliga das Wichtigste und der DFB-Pokal kommt eigentlich noch vor der Euroleague.
Ja, weil das halt die Sachen sind, wo du halt auch eher Chancen hast.
Ja, genau.
Wo es halt auch wichtig ist, dass du nicht nach der zweiten Runde schon rausfliegst, jetzt beim DFB-Pokal zum Beispiel.
Ja, jetzt, genau. Wenn du schon so eine goldene Chance hast mit Bochum, die auch jetzt nicht komplett gefestigt wirken, die haben natürlich jetzt im letzten Spieltag sensationell aufgeholt und dann noch gewonnen, aber trotzdem ist es ein schlagbarer Gegner und da muss man auch von Fanseite einfach die Möglichkeit auch haben oder auch einfach mal sagen, hier Bochum ist doch auch nicht schlecht, da gehe ich halt mal hin. Aber mal schauen, bis zu dem Spieltag sind die Karten vielleicht noch weg. Mich hat es aber letzten Donnerstag ein bisschen geärgert, dass gerade die Businessplätze eigentlich nicht ausverkauft waren. Ich meine, es waren ja, glaube ich, nur 46.000 da, 48.000 sind reingepasst. Ja. Da muss ich sagen, bei uns war alles voll, bei den designierten Stehplätzen und dann bei den Häppchenfreunden, ja, und Lachsschnittchenesser, da war dann immens viel noch frei. Vielleicht haben sie sich auch nicht rausgetraut, aber das hat mich ein bisschen geärgert. Das hat so ein bisschen den Blick auch so ein bisschen getrübt. Also das sind vielleicht 2-3%, aber es hat mich schon ein bisschen gestört, weil ein komplett volles Stadion hätte ich schon ganz gern.
Ist aber auch am Sonntag wieder zu sehen gewesen. Das ist halt das Problem dieser scheiß Business Seats. Vielleicht ist die Euroleague ihnen zu uninteressant oder die Schnittchenesser haben unter der Woche abends keinen Ausgang von ihren Frauen. Weiß man ja alles nicht. Und dann kommt so ein Spiel am Sonntag gegen Dortmund und dann guckst du rüber auf die Business Seats, der Eintracht.
Ja, das
da
ist
sitzt einfach alles voll mit Dortmund-Fans. Also sowas geht mir halt auch auf den Sack. Ja. Sind halt irgendwelche Firmen, die Eintracht-Tickets als Business Seats haben und dann meinen, ihren Kunden ein Geschenk machen zu müssen, weil sie wissen, dass die Dortmund-Fans sind.
Ja, und das ist bei diesen Business-Dingern doch immer so, du kaufst ja doch oder du mietest doch so eine Loge nicht für das Jahr, um da mit deinen Leuten und deiner Firma hinzugehen, sondern das ist immer Kundenveranstaltung.
Richtig,
die sind nie für was anderes da.
Ja, richtig, das ist ja auch in Ordnung.
Aber dann halt
die ganzen Dortmunder ins Stadion zu holen, hat halt auch wieder so einen bitteren Beigeschmack.
Ja. Auf der anderen Seite bringt es halt auch ordentlich Geld.
Ja, ich meine, das ist die Teilkommerzialisierung des Fußballs, an die man sich natürlich gewöhnen muss. Ich denke, ich sehe das genauso wie du. Mich hat das auch ein bisschen gestört, als ich den Blick nach links gerichtet habe und dann wirklich den einen oder anderen mit dem gelben Trikot gesehen habe. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh Gott, Biene Meier schwadroniert wieder. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen unschön, ja, und ein bisschen unnötig. Aber gut, damit muss man leben.
Ja.
Was soll man sagen, ne? Aber wie gesagt, ja, gut, jetzt hast du ja schon das Spiel von Sonntag angesprochen. Deine Meinung?
Ja, was soll man dazu sagen? Also jetzt, wo auch ein bisschen Zeit vergangen ist, habe ich den Punktverlust verdaut. Wir sind wieder mit nichts Zählbarem rausgegangen. Aber was für mich bleibt, ist, wir haben ein saugeiles Spiel gemacht. Wir haben richtig gut mitgehalten. Wir sind eigentlich, wären wir Bayern, hätten wir davon gesprochen, dass wir mit der B11 aufgelaufen sind. Und wir haben trotzdem auf Augenhöhe mitgespielt und hatten in der zweiten Halbzeit auch noch die besseren Chancen.
Auf jeden Fall.
Da sind viele Sachen, die wir einfach jetzt mitnehmen können, als richtig, richtig gut gelaufen. Und mal ganz im Ernst, eigentlich ist nichts passiert. Wir haben gegen Dortmund und gegen Bayern keine Punkte, die wir eingeplant haben. Wir wussten ganz genau, was wir für ein schweres Startprogramm haben. Wir haben das Spiel gegen Berlin richtig versiebt. Wir haben gegen Bayern und Dortmund richtig gut gespielt, hätten in beiden Spielen einen Punkt hoch verdient gehabt,
ja.
Und haben ein richtig anständiges Spiel gegen Braunschweig abgeliefert und da auch die Punkte geholt, die wir mussten. Wir haben jetzt nach 4 Spieltagen 3 Punkten. Das sieht, wenn man sich die Tabelle anguckt und einfach nur auf die Punkte schaut, sieht es aus wie ein schlechter Start. Aber eigentlich ist uns der Start gelungen.
Ja, also ich hatte das schon vor der Saison gesagt, dass die ersten 4 Spiele will ich insgesamt 4 Punkte holen. Das ist so das Machbare. Das einzige Mal, wo wir definitiv keine Punkte geholt haben, was ich eigentlich erwartet hätte, wäre Hertha BSC Berlin gewesen. Da wissen wir, das war ein ganz klarer Ausrutscher nach hinten, nach unten. Ansonsten muss ich sagen, beleuchten wir das Spiel gegen Dortmund. Da muss ich echt sagen, da hat die Mannschaft richtig ordentlich gespielt. Ich habe, Alex, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, B11, als ich das gehört habe, ich wusste das nicht, als ich ins Stadion kam, dass ein Schwegler nicht spielt, dass ein Rode überhaupt gar nicht dabei ist. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ich weiß gar nicht, was Rode hatte oder ob der einfach nur geschont wurde.
Außenband.
Außenband, okay. Ja. Das weiß ich noch gar nicht, okay. Müssen wir. Und dann ein Oczipka, dass der auch geschont wurde, beziehungsweise vielleicht auch mal eine Denkpause verordnet bekommen
hat. War der nicht auch angeschlagen aus dem Eurocup-Spiel rausgegangen?
Also in der PK wurde er nicht mit aufgezählt. Da war eher noch Bamba aufgezählt worden, mit der hat irgendwie Wade. Der war aber dann dabei. Meier war eigentlich, so wie der auf dem Feld rumgehumpelt ist, war eigentlich absehbar, dass der nicht da am Start sein wird. Also damit habe ich gerechnet, aber dass wir so viel umbauen müssen, ne? Und ich meine, im Endeffekt, ein Lakic ist ausgefallen, ein Meier ist ausgefallen, ein Jung ist nicht dabei, ein Rode war nicht dabei, ein Schwegler war nicht dabei, ein Oczipka war nicht dabei. Da hat ja bis auf 3, 4 Spieler eigentlich, hat ja alles gefehlt. Celozzi auch angeschlagen gewesen. Das heißt, auf der rechten Außenposition in der Verteidigung war eigentlich, auch wenn der Schröck dichter dran ist, als man es glaubt, aber eigentlich war es die dritte Besetzung, mit der wir da aufgelaufen sind.
Ja. Aber ganz ehrlich, mit diesem Outing, was er am Sonntag gemacht hat, da kann ich mir nicht vorstellen, dass er immer noch nur die dritte Wahl ist, weil Schröck hat für mich zum Beispiel ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich meine, insgesamt hat die Mannschaft ganz gut gespielt, aber Schröck hat für mich gut gespielt. Und Marco Russ hat für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja?
Absolut.
War giftig, hat viel agiert, ein Eigner ist viel gelaufen. Cutlets ist für mich ein Spieler, wo du einfach merkst, dass er die Qualität mitbringt, der Eintracht dauerhaft weiterzuhelfen. Und das hat er am Sonntag schon in Ansätzen gezeigt. Am Anfang, die ersten paar Minuten, da hat er immer noch zu sehr versucht, den Ball fast ins Tor zu tragen. Hier nochmal getribbelt, da nochmal getribbelt, da hätte er schneller abschließen müssen, aber er hat sein Tor immerhin gemacht. Es zeigt sich, dass er eine Verstärkung sein kann. Und wirklich negativ ist mir, ich muss auch sagen, für mich war Chakpa in meiner subjektiven Sicht viel besser weggekommen als das, was ich jetzt gelesen habe, weil da wurde er wesentlich schlechter bewertet. Für mich hat Chakpa zumindest offensiv ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ein viel besseres als Oczypka, der in der 67. Minute für Chakpa reinkam. Oczypka habe ich gar nicht mehr positiv gesehen.
Was der Chakpa an Kilometern runtergerissen hat,
was der gelaufen ist, also
das war der Kracher. Der hat offensiv, hat er richtig gut gespielt. Ja. Die Flanken, die er reingebracht hat,
Die Ecken waren auch gut.
Ja, waren endlich mal wieder bessere Flanken als das, was wir von Oczypka gesehen haben. Was man halt sagen muss, dadurch, dass er offensiv so dynamisch war, hat er halt seine Defensivaufgaben, ich will nicht sagen, manchmal ein bisschen vernachlässigt, aber da ist noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Aber ich habe ihn auch überhaupt nicht so gesehen, wie er jetzt teilweise kritisiert wurde. Mir hat er richtig gut gefallen. Und das war auf jeden Fall auf der linken Seite mal eine gelungene Abwechslung. Also da freue ich mich drauf, dass wir jetzt in so vielen Wettbewerben vertreten sind und auf der linken Seite auch einfach mal ein bisschen unberechenbarer werden, weil das Spiel von Oczypka ist einfach sehr klar und durchsichtig.
Ja, und es ist auch wirklich, ja, wie du gesagt hast, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche, es ist ohne spektakuläre Momente mittlerweile. Oczypka hat so seinen Schuh, den er reinfährt und er ist ohne auch positive Szene im Angriff. Das, was er in der Hinserie der vergangenen Saison gezeigt hat, fehlt ja mittlerweile komplett.
Ja.
Und da auch, wie er reinkam, hat er für mich nichts mehr Positives gerissen. Ich fand es eher schade, dass Chakpa rausgegangen ist, weil der war ein belebendes Element auf der linken Seite. Und eigentlich negativ, muss ich sagen, für mich eigentlich nur Flum.
Echt?
Flum mit zwei wirklich ganz krassen Fehlern, die ja zu Gegentoren geführt haben. Also beim ersten Tor, ich muss auch sagen, da wurde sich ja über den Schiedsrichter beschwert. Für mich war da kein Problem. Der Schiedsrichter hat für mich eigentlich ganz ordentlich gepfiffen. Aber das erste Tor ging ganz klar auf seine Kappe und beim zweiten Tor stört er nicht. Beim zweiten Tor stört er nicht, läuft er nebenher, das darf auch nicht passieren.
Also das erste Tor, den Schuh, den muss er sich einfach anziehen. Also das war ein ganz, ganz billiger Fehler. Der steht unbedrängt kein Gegenspieler in seiner Nähe. Das heißt, du kannst auch noch nicht mal im Jakpa einen Vorwurf machen für den Pass, den er gespielt hat. Er kriegt den Ball aus 5 Metern zugespielt und lässt den 10 Meter vom Fuß abprallen. Also das war halt wirklich absolut sein Ding und danach ging es einfach schnell. So Chancen darfst du den Dortmundern nicht geben. Die kommen dann so schnell ins Spiel rein und sind mit ihrer Offensivkette auch sofort nachgerückt. Dann hat's 3 Stationen und dann rappelt's.
Es war auch natürlich, du musst aber sagen, Dortmund spielt uns halt eigentlich auch in die Karten, weil sie offensiven, eher attraktiven Fußball spielen und die Eintracht das in einer gewissen Weise auch drauf hat. Selbst mit der vermeintlichen B-Mannschaft haben wir wirklich attraktiven Fußball nach vorne gespielt. Schnelles Spiel über die Außen. Das war auch insgesamt war das für, denke ich, für Leute, die Fußball einfach nur so gucken und jetzt keinen Favoriten in dem Spiel hatten, war das, glaube ich, ein ansehnliches Spiel, wo beide Mannschaften auf einem ordentlichen Niveau waren. Aber so ein Spiel kommt uns natürlich auch besser entgegen. Ja. Besser als so ein Spiel gegen, natürlich hätten wir gegen die Bayern auch einen Punkt verdient gehabt, aber die Bayern, das ist schon wieder so typische Manier, die wollen schon wieder Spiele zerstören, ja. Ich weiß nicht, ob das mit Pep Guardiola zusammenhängt, das war in Ansätzen auch schon beim Heike so, aber für mich ist es schon so fast ein bisschen, spanische Nationalmannschaft, Barcelona-Taktik, immer hin und her, immer Ballbesitz, aber irgendwie schön spielen tun wir auch nicht. Und Dortmund, die spielen wunderbaren Fußball, das ist offensiv und die Eintracht kann es aber eigentlich auch.
Ja, es liegt uns halt generell von der Spielweise solche Gegner dann eher. Also wir kommen halt A, mit denen nicht zurecht, die das Spiel zerstören, aber auch nicht mit denen, die sich halt einfach hinten reinstellen. Wir brauchen halt welche, die genauso offen spielen wie wir, wo du halt auch mal offenen Schlagabtausch suchen kannst.
Ja.
Ja.
Und ja, also ich würde gerne nochmal auf das Negative, was der Marvin eben rausgestellt hat, zurückkommen. Also Flum hat für mich jetzt mal mit Ausnahme der zwei Szenen, die wirklich ganz, ganz krasse Szenen waren, hat er für mich auch wieder besser gespielt. Wer mir negativ aufgefallen ist, war der Inui. Also der hat mir überhaupt nicht gefallen. Der hat zwar immer wieder unberechenbare Momente, das Problem ist nur, dass die in 99% aller Fälle überhaupt nicht funktionieren. Hm. Nee, also da sind so oft irgendwelche Dribblings, die er macht, oder dann versucht er irgendeinen Trick zu machen, dann versucht er irgendjemanden zu überlaufen, aber das geht ja in 90%, fast 100% der Fälle schief.
Ja. Ja, ja, aber bei Inui ist momentan irgendwie das Problem, dass er für mich noch nicht so wirklich, ja, er scheint noch nicht sich wieder akklimatisiert zu haben. Also mir kommt so vor, dass er noch ein bisschen durchhängt, auch trotz der Tatsache, dass er jetzt gegen Akdam das Kopfballtor gemacht hat, das ist ganz nett. Aber die Fehlerrate von seinem Spiel ist momentan immens hoch. Ja. Und das tut uns auch nicht gut, weil wir haben halt auch nicht gut, gegen Dortmund hatten wir echt viele Chancen, aber es gibt auch Gegner, gegen die wir nicht so viele Chancen haben. Und da versemmelt er wichtige Aktionen. Und das ist halt, er hat diesen genialen Moment. Er ist ein Spieler, der Genialität ausstrahlen kann, einer der wenigen in unserem Team. Aber das siehst du zu wenig.
Das hast du ja auch gesehen, zum Beispiel bei dem Pass, den er auf Aigner gespielt hat, ja, der dann zum Tor durch Cutlets geführt hat. Also der war ja richtig genial. Dann gab es noch eine Szene, die er auch nochmal richtig gut gemacht hat, die beinahe zum, ich glaube, das wäre das 2-1 für uns gewesen, wo der Cutlets ihn versucht hat, in der zweiten Halbzeit mit der Hacke noch reinzumachen.
Ja, 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 oh, da habe ich
ihn schon gesehen. Wo auch bis vorne, ja, ich habe ihn auch drin gesehen, wo er auch bis vorne zur Linie gegangen ist und dann nochmal reingepasst hat. Das war auch richtig gut gemacht, aber das waren halt die zwei wirklich lichten Momente und dann ist es halt gleich richtig licht, aber ansonsten ist da halt auch viel, viel Schatten dabei. Mhm.
Ja.
Und das wäre jetzt meine traumhafte Überleitung zu fast schon im nächsten Thema.
Ja, genau. Ja,
ich meine, das ist besser geht nicht, nee.
Weil ich genau dafür die Verpflichtung von Barnetta für einen richtig geilen Schachzug halte.
Die kam aber auch sowas von plötzlich. Also was der Hübner da wieder abgezogen hat, fünfmal vorher gesagt, irgendwie es geht nichts. Dann hatte, ich glaube, Bruchhagen war es letzte Woche.
Der am Sonntag, glaube ich.
Oder am Sonntag, der dann so angedeutet hat, so nach dem Motto.
Naja, man weiß ja nie.
Genau, man weiß nie, was noch kommt. Und dann am Montag, zack, bums, da ist er. Also, das war schon.
Ja, aber ganz im Ernst, so will ich das auch sehen. Wir gehen so Transfers wie, keine Ahnung, Cutlets, wo halt wochenlang diskutiert wird, Namen gehandelt werden. Jeder weiß irgendwas, jeder hat irgendwen am Flughafen gesehen. Ja. Der andere weiß, dass gerade irgendwer mit irgendwem telefoniert hat und muss es gleich berichten, geht mir völlig auf den Sack. Ich mag das, wenn ich morgens irgendwie, keine Ahnung, in den Zug einsteige, Twitter lese und auf einmal irgendeine geile Verpflichtung sehe, wo ich dann selber da sitze und mir denke, wow, wie geil ist das denn? So Sachen mag ich einfach. Ich will überrascht werden.
Ja, und es ist aber auch die beste Möglichkeit, einfach einen Transfer sinnvoll abzuschließen. Ohne Tohuwabohu, wenn sich keine Seite noch einmischt, wenn du einfach unter der Hand, so wie man das professionell macht, den Transfer einfach abwickeln und mit Barnetta, das ist, ging ratzfatz und plötzlich war er da. Und das ist für mich eine feine Angelegenheit und es ist genau auf der Position, auf der wir wirklich Bedarf haben, wenn du überlegst, dass Marc Stendera mittlerweile ausfällt. Das wäre ja ein Mann für die linke Seite, ein potenzieller Ersatz auch für Inui gewesen, gerade wenn ich mir die Freistöße und so weiter und so fort angucke, aber auch das Spiel, da hätte Inui auch ganz gerne mal, wäre es auch mal nicht schlecht, wenn er mal eine Pause hat und die könnte er jetzt durchaus mit Barnetta bekommen.
Ja, und ich glaube, das ist auch mal, also du hast zwei völlig unterschiedliche Spielertypen auf der Position. Du hast den wirklich ruhigen, erfahrenen Spieler Barnetta und du kannst auch mal hier den absolut wilden und teilweise vogelfreien Inui bringen. Also das macht dich halt wirklich unberechenbar. Und ich glaube, Barnetta wird auf jeden Fall auf seine Einsatzzeiten kommen. Ich sehe ihn momentan eher auf der linken Position, weil dafür hat sich Aigner in den letzten zwei Spielen doch sehr gefestigt. Der hat ein sehr gutes Spiel jetzt hier in Dortmund abgeliefert, da hat er mir richtig gut gefallen. Der ist auf dem Weg, zu seiner Form zurückzufinden, wenn er sie nicht sogar schon hat. Inui ist noch einen Tacken davon entfernt und ich glaube, Barnetta kann da gut aushelfen. Und ich glaube auch, dass Inui sich ein bisschen an ihm orientieren kann und von ihm das ein oder andere einfach auch noch mitnehmen kann.
Ja, Ist gut möglich, denke ich auch, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich meine, Bannetta hat internationale Erfahrung, ist ein Schweizer Nationalspieler und wenn ich sage Nationalspieler, dann meine ich auch nicht nur so zwei Einwechselspieler, der hat 68 Länderspiele, das ist schon mal eine Hausnummer, da auch 10 Tore gemacht, das darf man nicht vernachlässigen, hat schon super Spiele bei Bayer Leverkusen gemacht, ist nicht umsonst, ist dann auch zu Schalke gewechselt, dass er sich dort nicht durchsetzen kann, konnte, okay. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen wunderbaren Ersatz auf der linken Seite, so einen hochklassigen Ersatz, wenn du dir überlegst, wie unser Kader aussieht. Unser Kader sieht ordentlich aus. Und mit Bannetta ist es eine Qualitätsneuverpflichtung, die wir haben. Nicht einfach nur Quantität, sondern es ist Qualität, die hinzugekommen ist, die du jetzt am letzten Spieltag noch verpflichten konntest. Ausleihe, da kannst du eh nicht so wirklich viel verkehrt machen. Für mich eine richtig gute Sache. Freut mich und finde ich auch gut, wie Hübner das gemacht hat. Still leise im dunklen Kämmerlein, wie auch immer, nur das Handy an der Hand und dann läuft die Sache. Bannetta hat ja irgendwie angedeutet, dass es jetzt nicht komplett aus heiterem Himmel kam, sondern dass da ein paar Tage vorher schon irgendwie was war. Freut mich, so muss es laufen. Ich will nicht viel Geschwafel, ich will Fakten.
Und so wirklich teuer wird es für uns ja auch nicht, zum einen durch die Leihe, aber zum anderen zumindest, was man so gerüchteweise liest, man kann da ja die einzelnen bekannten Quellen abhaken, zahlt ja wohl auch Schalke dann doch noch einigen Anteil von dem Gehalt weiter. Also so richtig teuer wird es für uns ja auch nicht. Da ist ja irgendwie so spekuliert worden, Leihgebühr, eine halbe Mio für das Jahr oder irgendwas, die kriegst du ja auch noch irgendwo unter.
Ja, ich weiß gar nicht, welche Zahlen da stimmen, weil wenn 5 Zeitungen was schreiben, kommen 7 unterschiedliche Zahlen raus, ja. Also insofern, da kann man sich irgendwie, solange da nichts Offizielles bei rumkommt, weiß man es nie so genau. Aber ich glaube, das wird sich im Rahmen halten und gerade mit unserem, dadurch, dass wir jetzt in die Gruppenphase gekommen sind, wird es auf jeden Fall finanzierbar sein.
Ja, also ich meine, die meisten Zeitungen halten sich da auch relativ bedeckt. Also die Frankfurter Rundschau zum Beispiel hat auch geschrieben, irgendwie, ja, Leihgebühr, aber Gehalt und so, nichts Genaues weiß man. Viertelstunde später schreibt die Bild-Zeitung, dass sie es total auf den Cent genau wissen. Und da gab es jetzt die Info, dass angeblich die 500.000 Euro keine Leihgebühren wären, sondern eine Bearbeitungsgebühr, dass die Schalker das Gehalt weiterzahlen. Er hat wohl auf Gehalt verzichtet und jetzt stehen noch 1,8 Mio. Gehalt für das Jahr im Raum, die laut Bild-Zeitung angeblich komplett von Schalke getragen werden und wir halt nur diese 500.000 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen. Was am Ende dran ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall kann man sagen, es ist jetzt nicht teuer für uns.
Genau, und es wird uns aber hoffentlich im Gegenzug dafür ganz ordentlich helfen, zumal wir halt jetzt einfach auch für die Position in den vielen Wettbewerben, in denen wir noch unterwegs sind, dann doch auch so ein bisschen Möglichkeit haben.
Ich sehe auf jeden Fall auch eine Unterstützung. Also ist gut gelaufen, ist ausgeliehen, keine Verpflichtungen, kostet nicht viel Geld, besetzt eine Position, wo wir unterbesetzt sind, bringt jede Menge Erfahrung mit ins Team und ja, vielleicht auch so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal Seniorität, also so ein bisschen, ja, was Älteres mit dabei, genau.
Naja, auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso. Ja, auf jeden Fall. Ordentliche Verpflichtung, keine Wundertüte, das muss man mal sagen. Er kennt die Bundesliga, er weiß, wie der DAX läuft, er weiß auch, wie es international läuft. Also für mich eine super Sache.
Und er hat vor allen Dingen halt auch schon einen Ansprechpartner in der Mannschaft. Ich meine, er spielt mit Schwegler in der Schweizer Nationalmannschaft. Also die zwei kennen sich halt auch.
Na klar, die kennen sich, die wünschen. Utschipka schon bei Leverkusen gespielt. Das heißt, die zwei auf der linken Position kennen sich auch schon.
Ja.
Also da ist es dann wahrscheinlich auch einfacher, dann die Integration halt in das Spielsystem dann zu machen. Also von daher eigentlich rundum, eigentlich kann man nur mit dem Ding zufrieden sein.
Auf jeden Fall. Es ist halt auch keine Wundertüte jetzt, wo du nicht weißt, okay, ja, der hat jetzt noch nie in der Bundesliga gespielt, der kennt sich aus und für mich läuft die Sache und ich denke, mit dem Kader können wir auch die zukünftigen Aufgaben ordentlich angehen.
Ja. Spannende Frage wäre ja, steht Bannetta dann eigentlich schon gegen Bremen auf dem Platz?
Gehe ich davon aus?
Tja, gute Frage. Könnte durchaus passieren. Wie gesagt, Inouye ist halt ein Element, das immer wieder Genialität ausstrahlen kann, aber das Problem ist halt, dass es momentan nicht dauerhaft schafft. Warum dann nicht Bannetta bringen? Wenn Bannetta fit von der Schweizer Nationalmannschaft zurückkommt, ist er für mich auf jeden Fall ein Kandidat für den Einsatz.
Also für mich steht er auf jeden Fall gegen Bremen im Kader. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass vielleicht ein Inouye einfach nochmal anfängt und er dann in der 60., 70. reinkommt. Also im Kader sehe ich ihn definitiv und ich kann mir auch eigentlich gut vorstellen, dass wir ihn in Bremen auf dem Platz sehen werden. Vielleicht nicht von der ersten Minute an, aber ich glaube schon, dass er, dass er gegen Bremen sein erstes Spiel im Eintracht-Dress bestreitet.
Ansonsten müssen wir halt mal sehen. Ich bin halt jetzt verwundert, ich war halt wie gesagt am Sonntag verwundert aufgrund der vielen Ausfälle. Alex, du hast jetzt gesagt, Rode hat, was war's?
Außenband.
Wie sieht denn das aus? Wie gestaltet sich das? Wird es jetzt noch länger dauern oder ist es eine Sache, die in 2 Wochen wieder passiert ist?
Nichts Genaues weiß man. Also das Ding ist ja halt auch, ich meine, Rode ist knievorbelastet. Was er genau am Außenband hat, weiß ich nicht. Gerissen wird es nicht sein, ansonsten wäre er schon in einer ganz anderen Behandlungsphase. Vielleicht gereizt, gedehnt, wie auch immer. Es ist jetzt die Länderspielpause, er muss nicht mit zur U21 oder sonst irgendwas. Der hat jetzt 2 Wochen Zeit, um fit zu werden. Ja, ich glaube, da geht was.
Ja, für einige verletzte Spieler ist es natürlich jetzt auch die optimale Zeit, um sich mal wieder ein bisschen auszukurieren. Ja. Muss man auch sagen. Und mal ganz kurz, ich habe ja relativ wenig kritisiert, wenn es um das Spiel gegen Borussia Dortmund geht. Wenn ich wirklich zu kritisieren habe, ist zum Beispiel auch wenn ich ganz ehrlich bin, ein Rossellou, der war zwar jetzt nur 8 Minuten drin oder 9, aber was der da gemacht hat, ist auch nur sinnlos rumgefallen, ja, oder rumgestolpert. Also der hat auch überhaupt gar keine Bindung zu dem Spiel.
Ja, gar keinen Anschluss gefunden.
Nee, da hoffe ich auch, dass Lakic, der für mich eigentlich gefühlt immer einen besseren Zug zum Tor hat, also zumindest besser integriert ist in die Mannschaft. Nicht zwingend effektiver ist, aber besser integriert in die Mannschaft ist, dass der auch bald wieder fit wird. Dass wenn wir mal eine Alternative brauchen, wenn wir zurückliegen, kurz vor Schluss, knapp, dass er dann dementsprechend einspringen kann, weil Rossellou habe ich momentan nicht das positivste Gefühl, aber nee. Wenn wir von dem positiven Gefühl sprechen oder dem nicht vorhandenen, was ist denn momentan eigentlich mit Schwegler los? Ich meine, er war auf der Bank, das fand ich schon komisch, wenn er eigentlich fit ist, kann er doch spielen, dann war er auf der Bank, dann kam er sogar in der 71. Minute rein. Ja, und aber ohne großartige Akzente zu setzen, fand ich.
Also ich fand schon, dass er bemüht war.
Ja.
Er hat auch nicht schlecht gespielt. Aber für mich ist die ganze Schwegler-Nummer nach wie vor ein Fragezeichen. Ich meine, das hast du auch schon im Spiel gegen Karabakh gesehen. Der stand total ungläubig unten auf dem Platz, als er ausgewechselt wurde. Ist am Fee vorbeigegangen, ohne ihn auch nur irgendwie eines Blickes zu würdigen. Früher haben die sich abgeklatscht, in den Arm genommen, sonst irgendwas. Da scheint auf jeden Fall eine große Unzufriedenheit mit der Situation jetzt auch da zu sein. Und ich kann da auch nur für ihn hoffen, dass ihm der Reise zur Nationalmannschaft jetzt auch gut tut, dass er ein anderes Umfeld sieht, dass er vielleicht nochmal anders trainiert und da nochmal andere Eindrücke bekommt, dass er die 2 Wochen auch nutzen kann, um, wenn das stimmt, was Fee sagt, einfach auch nochmal einen Tacken fitter zu werden und auch nach 2 Wochen wieder ein bisschen frischer wieder zurückzukommen und was auch immer zwischen ihm und Fee auch gewesen ist, zurückzulassen, was auch immer an seiner ganzen Krankheitsgeschichte und Krankenakte dran ist, hinter sich zu lassen und in 2 Wochen nochmal mit einem Neustart zurückzukommen.
Ja, das war ja alles ein bisschen dubios. Ich meine, ich glaube, ich hatte im Blog gelesen, dass da irgendwie doch mit Schalke irgendwie was am Laufen war, irgendwie eine Verrechnungsgeschichte, wenn Panetta kommt oder so, das wurde ja so mal angemunkelt, das war alles sehr dubios, weil nichts Genaues wusste man nicht. Ich bin auch froh, dass es im Endeffekt nicht so gekommen ist. Jetzt haben wir jetzt 2 Wochen Zeit, jetzt können sie alle wieder fit werden und wenn sie schlecht drauf sind, das sollen sie beiseite lassen, weil in 2 Wochen geht es auch wieder um Punkte und die haben wir dann auch bitter nötig gegen Bremen, weil da muss auf jeden Fall mindestens einer, besser sogar 3 her. Das ist ein Gegner, der ist mindestens auf Augenhöhe und da sind irgendwelche persönliche Eitelkeiten sowieso nicht angebracht.
Ja. Jung hatte ja mal irgendwie angedeutet, dass er dann da am 14. wieder auf dem Platz ist. Der ist ja zumindest wohl wieder im Training. Lakic scheint wohl auch wieder im Training zu sein.
Ja, Jung ist ja für mich immer sowieso ein absolutes Arbeitstier und der fällt auch nie so wirklich lange aus. Der hat halt einen richtigen Ehrgeiz, das merkt man halt. Der hat einen richtigen Biss, der will das machen. Und ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er bis dahin wieder fit ist. Ob es dann für die erste Mannschaft reicht, werden wir dann sehen. Ist aber momentan aufgrund der relativ positiven Lage in Sachen Rechtsverteidiger gar nicht so wild.
Weiß man schon, was mit Meier ist, wie lange der mit Oberschenkel rummacht?
Nee, das weiß man nicht so genau, weil ja auch die Eintracht jetzt gesagt hat, dass sie auf keinen Fall irgendwelche Bilder anfertigen lassen. Weil Fee wohl irgendwie gesagt hat, der Junge, der hat seit Tagen überhaupt keine Schmerzen. Und nur weil wir Bilder gemacht haben, wissen wir, dass es ein Muskelfaserriss ist und müssen ihn deswegen wochenlang rausnehmen. Meier soll jetzt einfach sich ausruhen, soll sich behandeln lassen, soll sagen, wenn er keine Schmerzen mehr hat und sich fit fühlt und dann geht's weiter. Und okay. Deswegen wird man da auch gar nicht weiter rumanalysieren.
eine alternative Behandlungsmethode. Wir gucken nicht mehr auf Bilder. Okay, von mir aus. Naja, gut. Ja, wie gesagt, also schauen wir dann mal, wie das läuft. Wie gesagt, für mich ist Bremen der nächste Gegner auch absolut schlagbar, wenn ich mir angucke, wie sie gegen Mönchengladbach rumgegaukelt sind, welche Torhüter da im Kasten steht. Das sind für mich alles machbare Menschen und machbare Gegner. Und da muss die Eintracht einfach was rausholen, egal mit welcher Besetzung. Weil wenn wir unsere Leistung konservieren können, die wir gegen gute Gegner gezeigt haben, gerade jetzt gegen Borussia Dortmund, dann muss da was drin sein, aber das muss auch der Anspruch sein. Ja? Du musst auf jeden Fall mit Punkten nach Hause kommen, aus Bremen. Mindestens einer.
Mindestens einer, aber eigentlich, wenn du dir mal die Lage anguckst, müssen es drei sein.
Ja, für mich ist es halt so, weißt du, wir haben jetzt 3 Punkte, das ist nach am unteren Mittelfeld von gerade so okay. Ich sag's halt mal so, für mich wird diese Saison in der Liga nicht wirklich viel zusammenlaufen. Also jetzt nicht, ich denke, wir werden definitiv nicht auch noch auf Platz 6 oder so kommen. Aber es gilt darum, halt frühzeitig von den unteren Positionen runterzukommen, dass du sagst, du pendelst dich auf 8 bis 12 ein, eher 8 bis 11. Das ist so eine Position, die kannst du diese Saison eigentlich wirklich erreichen. Du hast ja immer noch trotz der Dreifachbelastung den Kader dazu. Und dann musst du halt sehen, dass du in der Europa League so weit wie möglich kommst. Und im DFB-Pokal hast du auch die Möglichkeit. Und wenn du die Pokalveranstaltung positiv gestaltest zu deinen Gunsten, dann ist es auch vollkommen okay, wenn wir am Ende 11. oder 12. werden. Weil ich denke nicht, dass wir alles schaffen, dass wir wieder die direkte Europa League Qualifikation schaffen. Aber wir müssen uns in den Wettbewerben gut präsentieren und Pokal und Europa League sowieso und in der Bundesliga halt in einem gesicherten Mittelfeld, damit keinem Anhänger der Frankfurter Eintracht Angst und Bange sein muss, was nächste Saison wird.
Ja, aber ich sag mal, die nächsten 3 Spiele. Die werden für uns das erste Mal wirklich auch so ein bisschen zeigen, wo wir tatsächlich stehen. Weil das kannst du jetzt nach den ersten 4 Spielen, kannst du das überhaupt nicht sagen. Wir stehen zwar auf Platz 15, aber wir haben nochmal, wir haben Bayern und Dortmund hinter uns. Wir haben in Berlin komplett versagt, warum auch immer das passiert ist. In Braunschweig haben wir wieder gut gespielt. Jetzt kommen Bremen, Stuttgart und der HSV. Und das sind für mich alles schlagbare Gegner. Bremen ist im Moment absolut beschissen drauf. Stuttgart hat zwar jetzt haushoch gegen Hoffenheim gewonnen, aber wenn man sich das Spiel mal so angeguckt hat, also Hoffenheim hat ja auch wirklich eine desolate Vorstellung da geliefert. Von daher ist der zwar Kantersieg, aber der ist gar nicht so hoch einzustufen. Das schätze ich so ein bisschen wie Berlin gegen Eintracht. Die haben auch 6-1 gewonnen, wurden gefeiert, aber wie die wahre Substanz ist, das zeigt sich noch. Und genauso sehe ich das auch bei Stuttgart. Also ich würde Stuttgart jetzt nicht überbewerten. Die sind aus ihrer Krise noch lange nicht draußen. Das sollten wir nutzen. Und auch der HSV ist eigentlich auch nach wie vor kein Kandidat für die oberen Tabellenplätze. Von daher sind es 3 Spiele, in denen wir 3-mal die Chance auf 3 Punkte haben. Und aus den 3 Spielen sollten wir mindestens 5 Punkte mitnehmen. Ja. Hoffen tue ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auf 9.
Ja, 9 ist halt die ultimativ optimistische Forderung. 5 Punkte halte ich auf alle Fälle für möglich. Das sollte auch wirklich möglich sein, wenn du einmal verlierst und dafür 2-mal gewinnst, ist auch okay. Für mich ist halt Werder, ist wirklich, kannst du wirklich 3 Punkte holen. Ja, spielst halt 2-mal auswärts, das ist natürlich ein bisschen blöd. Als ob man nicht schon genug Auswärtsspiel hatte. Aber gut, das finde ich jetzt alles ein bisschen sinnlos.
Wir haben auswärts bis jetzt unsere einzigen Punkte geholt. Von daher kann man von einer Heimschwäche und einer Auswärtsstärke sprechen.
Ja, wobei, wenn du deinen Gegner anguckst, ne, dann weißt du halt auch, ansonsten Stuttgart, ich weiß auch nicht, das ist momentan schwer einzuschätzen, aber das werden wir uns dann in den nächsten Wochen angucken. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal gegen Bremen, die auch erst in 2 Wochen kommen, beziehungsweise, dass wir hochfahren. Da müssen wir halt auf jeden Fall mindestens 1, wenn nicht sogar 3 holen. Weil Hamburg wird für mich dann wieder eine schwierige Kiste, wobei da haben wir die Chance, die spielen zu Hause. Wer weiß, ob Van der Vaart bis dahin wieder fit ist. Der hat sich anscheinend jetzt einen Muskelfaserriss geholt. Und ohne Van der Vaart läuft ja da auch nicht so wirklich viel zusammen. Aber die sollen sich erstmal über ihren 4-0-Sieg freuen, den sie gegen wirklich schwache Braunschweiger geholt haben und sollen jetzt mal von der Champions League träumen. Wir holen die da wieder runter.
Ja, ich glaube, das halte ich auch für realistischer, dass du bei Bremen und beim HSV dann eher die Punkte holst. Ich glaube, Stuttgart ist noch so ein bisschen schwierig einzuschätzen, momentan das Thema. Die kriegen jetzt auch so ein bisschen Oberwasser. Aber schauen wir mal. Hauptsache ist jetzt erstmal, dass wir die 14 Tage Länderspielpause jetzt nutzen, dass sich keiner, der auf Länderspielreise ist, verletzt. Das sind ja, glaube ich, 6 oder 7? 7. Jetzt auf Länderspielreise unterwegs, also dass da jetzt auch keiner verletzt irgendwie zurückkommt, dass die Verletzten sich wieder auskurieren.
Wer ist denn alles auf Länderspielreise?
War da nicht irgendwas?
Zambrano auf jeden Fall.
Zambrano, die zwei Schweizer, also Vanetta Schwegler.
Ja, jetzt Katletz jetzt. Und weiß nicht, gibt es auch für die Asiaten, gibt es auch für die Nui-Länderspiele? Ich habe keine Ahnung. Damit er dann wieder auf der Bank sitzen darf.
Ja, der war, glaube ich, jetzt noch irgendwie U21.
Wer spielt denn für uns noch in der U21?
Nee, keiner spielt mehr in der U21. Es gibt nur noch ein paar Spieler, die halt U19 und so weiter spielen, wie der Kempf. Aber,
Özer.
Warte mal, lass mich noch mal überlegen. Aykut Özer natürlich, ja, auf jeden Fall für die Türkei. Und ansonsten war es dann ja
Marc-Oliver Kempf und Waldschmidt. Und
Waldschmidt halt dann noch, ne? Ja, genau. Okay. Die halt in den U-Mannschaften spielen, was man sich übrigens auch bei Eurosport angucken kann, ist mit Sicherheit besser als das wahrscheinlich lustlose Kicke der deutschen Nationalmannschaft.
Apropos, wo wir gerade Özer sagen, Torhüter, würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Trapp hat auch noch Luft nach oben, oder?
Nö, ich muss auch sagen. Ich finde, man sieht es irgendwie viel zu kritisch. Das Einzige, was ist, dass er manchmal den Ball nicht komplett festhält. Ja, ich weiß nicht, da muss er sich, er muss sich halt erstmal wieder an das, ich weiß nicht genau, womit es zusammenhängt, ja, aber er hält den Ball nicht fest, aber die Dinge, die er rausfischt, ja, oder auch gerade die Lufthoheit nach Ecken, die gefällt mir schon wieder sehr gut. Also es ist nicht mal 100%, aber er ist bei 90%. Ich würde da gar keinen Fass aufmachen. Wir werden am Ende der Saison sehen, dass er wieder ein richtig guter Rückhalt war. Finde ich, weiß nicht, keine Ahnung, ich habe das jetzt auch schon öfter gehört, aber ich will so eine Diskussion irgendwie vielleicht gar nicht aufkommen lassen, weil Trapp ist für mich immer noch der Mann.
Ja, also ich meine, er hat uns auch jetzt die eine oder andere Situation und da halt wirklich auch den Arsch gerettet, wo er dann da die Bälle rausgeholt hat, aber dass er die nicht mehr ganz so super festhält, wie er das im letzten Jahr gemacht hat, ist mir auch schon aufgefallen. Also gefühlt würde ich schon sagen, so ein bisschen Luft ist noch, aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich sagen muss, er spielt wirklich schlecht.
Nein, ich wollte auch nicht darauf raus, dass er schlecht spielt, aber gegen Dortmund ist es mir halt aufgefallen, da waren halt 4-5 Szenen dabei, wo er den Ball mit der flachen Hand abprallen ließ. Geht noch ein bisschen was.
Aber das waren keine 4-5 Szenen, das waren 2-3. Und er hat aber auch gleichzeitig bei 2-3 Aktionen auch wieder gut rausgelaufen, hat den Ball. Hier, ich erinnere mich an eine Aktion, die war wunderbar. Da ist er nach vorne gestürmt, hat den Ball weggefischt. Da war nämlich keiner der Innenverteidiger noch da und hat den Ball, ich glaube, von welchem?
Vom Fuß Lewandowski, weg, glaub, Lewandowski vor den, ja, das war. Ja,
das
wobei,
war
da musste ich kurz die Luft anhalten. Das hat mich ein bisschen an DFB-Pokal Aue erinnert. Ja, da kam er nämlich einfach nur eine Millisekunde später und gab die rote Karte. Aber hier, das hat er, also hier muss man echt für feiern. Das war schon richtig gut.
Das war eine richtig gute Aktion. Also, der braucht aber natürlich auch die Spiele und der braucht die wachsende Sicherheit. Und ich denke, wenn wir jetzt auch mal wieder vielleicht ein paar Spiele gewinnen, dann ist ja nochmal mehr Sicherheit da. Und wenn wir dann, aber er darf auch nicht vergessen, er ist halt auch noch verrückt jung eigentlich, ne?
Verrückt.
Ja. So crazy.
Ja, also ich glaube, da brauchen wir alle noch so, da brauchen alle Spieler noch so ein bisschen, bis die da wirklich richtig drin angekommen sind.
Aber mit den Punkten wächst das Selbstvertrauen, die müssen wir jetzt nochmal einfahren. Das ist das Wichtige. Irgendwie.
Ja. Ich glaube, um uns für eine Aufstellung für Bremen festzulegen, ist noch ein bisschen weit weg.
Ja, zumal halt noch so viel verletzt sind, wo du nicht weißt, was los ist. Also ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich die 2 Wochen hier nochmal abwarten und dann sehen, wie es weitergeht. Also ich würde mich jetzt noch nicht auf eine Aufstellung festlegen, einfach weil noch nicht klar ist, wie es weitergeht. Ne? Also ich meine, wenn in 2 Wochen Jung wieder fit ist, dann hat er einen Trainingsrückstand von fast 4 Wochen jetzt irgendwie wettzumachen. Weiß ich nicht, ob ich ihn da dann direkt auch schon von Anfang an bringen würde. Da muss man vielleicht sollen wir in den nächsten 1-2 Wochen auch einfach nochmal zum Training gehen und nochmal einen Blick drauf werfen. Im Moment ist es halt echt schwer zu beurteilen. Das ist Glaskugelleserei.
Ja. Vor allen Dingen, weil wir halt, wie gesagt, auch nicht wissen, wer wie von der Nationalmannschaft dann zurückkommt.
Ja.
Und was dann mit Katletz ist und ob man dann, Katletz sag ich schon, mit Lakic, der sich jetzt ja wieder zurückgemeldet hat und mit wie viel Stürmern wir dann auflaufen, mit welchem System. Also da ist noch viel Glaskugel drin. Da sollten wir einfach vielleicht nochmal einen Moment warten.
So sieht's aus.
Ich würde sagen, dann warten wir auch mit den Tipps und machen das dann in der gemütlichen Blockrunde nächste Woche, weil podcastmäßig werden wir nächste Woche dann auch mal eine kleine Pause einlegen. Der ein oder andere ist ja in Urlaub.
Jawohl, ja. Richtig.
Ja.
Genau. Ja, Alex, hast du keine Karten, die du für Spiele abgeben kannst, die du dann hektisch wieder suchen kannst. Aber du hast ja, glaube ich, gegen Dortmund dann doch noch eine gefunden.
Ja, Dortmund war easy. Ich hatte sogar am Ende des Tages 2 Karten gehabt und konnte dann noch meinen Papa mitnehmen.
Ah, so muss das sein.
War prima.
Ja, ist doch optimal. Ja, naja, dann schauen wir mal, was die Länderspielpause so bringt. Wir haben mäßig interessante Länderspiele.
Und wie so oft in letzter Zeit, ja.
Mhm. Ja, dafür aber. Nee, sag ruhig.
Nö, ich wollte einfach unter anderem, ich wollte nochmal kurz aufs allgemeine Fußballgeschehen zurück und wollte nur sagen, dafür jedoch mit einem Özil, der mittlerweile bei Arsenal spielt.
Das war ja auch so ein bisschen hin und her, von wegen, er geht, dann er sagte irgendwie, nein, ich bleibe und dann jetzt doch weg.
Ja, er wollte ja auch
nicht. Hengo, einfach mal Fresse halten, ey.
Nee, aber nee, das hängt gar nicht mit, ganz ehrlich, ich glaube, das wird hier teilweise von den Medienberichterstattungen komplett falsch gesehen. Der wollte nicht weg, aber Real hat ihm eigentlich gesagt, hier, du spielst nicht mehr. Und das ist halt genau das Ding. So wie er sich auch verabschiedet hat von den ganzen, von seinen Leuten, von seinen Spielern, Mitspielern und so weiter und so fort, der wollte definitiv nicht weg. Aber Arsenal hat ihm ein super Angebot gemacht und er hat gesehen, dass er da Stamm spielt. Im Zweifelsfall kann er bei Arsenal natürlich auch eine neue Ära beginnen. Und Real setzt, weiß Gott warum, auf Gareth Bale, für den die 100 Millionen bezahlt haben. Für mich ist ein Özil 10-mal besser, allein von dem kreativen Element, aber das werden die selber noch feststellen. Aber es zeigt halt, dass Real oder zumindest der Trainer Carlo Ancelotti nicht wirklich auf ihn setzt. Was sollst du dann sagen? Ne?
Ja, aber guck mal, das ist noch keine Woche her, da hat er auf Facebook geschrieben, keine Ahnung, ich bleibe auf jeden Fall bei Real. Jetzt hat Sami Khedira gesagt, er weiß es schon seit 3 Tagen, dass er zu Arsenal geht. Innerhalb von 2 Tagen geht ja nicht alles von, ich bleibe hier auf jeden Fall und ich fühle mich super wohl, ich verstehe mich mit dem Trainer wie eine Eins und finde hier alles super, zu, oh, der Trainer kann mich eigentlich gar nicht mehr gebrauchen und irgendwie spüre ich das Vertrauen nicht mehr, dann gehe ich jetzt doch. Das passiert dann innerhalb von 2 Tagen.
Warum nicht?
Ich vergleiche das immer so ein bisschen, also ich meine, am Ende des Tages, ne, ist es ja ein Verhältnis, wie jeder von uns aus seinem normalen Arbeitsleben kennt, ein Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten.
Das kann auch innerhalb von 2 Tagen komplett kippen.
Klar, ich gehe auch abends manchmal nach Hause und denke mir, mein Gott, ein Wechsel. Aber das sind auch eher so Frustrationsmomente.
Naja, ja, du hast vollkommen recht. Es erscheint schon komisch, da hast du vollkommen recht. Ihm wird ja der Abgang versüßt mit ordentlich Geld bei Arsenal. Aber gut, auf jeden Fall ist er für mich dann einer der wenig interessanteren Spieler, die in der nächsten Zeit jetzt noch im deutschen Fernsehen zu sehen sein werden. Ja, ansonsten kann ich mir die Nationalmannschaft nicht so wirklich angucken. Aber Alex, du wolltest auch noch was sagen, ja, habe ich dich so gut.
Ich wollte sagen, wir haben ja ein Alternativprogramm zur Nationalmannschaft. Wir haben ja unser mittlerweile traditionsreiches Stadtderby.
Ja, stimmt. Genau. Zum traditionsreichen 2. Mal. Und ja, ganz ehrlich, nochmal, lass uns mal ganz kurz darüber sprechen. Ich würde eigentlich fast keinen, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich fast keinen von der ersten Mannschaft einsetzen.
Naja gut, ich meine, du hast die Leute, die unterwegs sind bei der Nationalmannschaft, die fallen eh raus. Ja. Und je nachdem, wie fit ein Jung wieder ist, ist das für den natürlich eine geniale Möglichkeit, um ein bisschen Spielpraxis wieder zu bekommen, zu gucken, wie fit ist er wirklich, hält er 90 Minuten durch, wie viel Trainingsrückstand hat er. Also ich glaube, für uns kommt das Spiel wirklich zu einem guten Zeitpunkt.
Ich denke,
was
auch
natürlich schade ist, du könntest natürlich mit so einem Spiel jetzt auch in der Länderspielpause immer ein bisschen besser auch mit dem Cutlets Laufwege einstudieren. Der ist aber leider weg. Du könntest einen Banetta mal ein bisschen antesten, was da geht. Der ist aber leider auch weg. Ich sage, den einzigen, für den es Sinn macht, ist momentan Jung. Lakic auch, jetzt wo er wieder nach Rücken fit ist. Und eventuell, wie sich das jetzt mit Meier weiterentwickelt. Naja, warte mal, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Rode ja eigentlich auch. Wenn sein Knie jetzt wieder aufhört, weh zu tun, dann kann er da auch schon mal in einer entspannten Umgebung austesten. Geht's nicht, kommen die Schmerzen zurück? Also, nee, eigentlich glaube ich, dass da viele, die normalerweise Stammspieler sind, einfach mal gucken können, wie fit sie sind, was ihre Verletzungen machen und da mal antesten können, ob sie für Bremen wieder im Kader stehen.
Genau, und du hast dann immer noch eine Woche Zeit, wo du noch ein bisschen zuarbeiten kannst, dass es dann nachher wirklich dann zu einem Einsatz über mehrere Minuten halt auch reicht.
Genau.
Also besser kannst du es eigentlich für die Länderspielpause nicht treffen. Du hast keinen Druck da, du kannst es testen, du kannst noch nacharbeiten.
Du musst nicht reisen, fährst locker mit der Straßenbahn rüber ins Stadion.
Genau, kannst im Zweifelsfall auch mit dem Fahrrad fahren.
Genau.
Ja, also eigentlich relativ ideal und für die Fans auch durchaus was, wo man mal hingehen kann.
Ich finde es nach wie vor echt ein schönes Ding für alle Frankfurter Fußballfans, weil an dem Tag ist es zumindest für mich so, bin ich einfach Frankfurter Fußballfan und klar möchte ich, dass die Eintracht gewinnt, gehört halt so, aber ich finde ein FSV halt auch toll und von daher ist das echt eine schöne Sache. Und ich glaube, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, auch ein Punkt, wo wir in Frankfurt drauf stolz sein können. Ich finde es gut, dass wir da keine Feindschaft haben. Die haben auf der anderen Seite, das langt schon. Und deswegen finde ich das eigentlich echt gut, dass wir da mit dem FSV ja, ein freundschaftliches Verhältnis haben.
Ja. Ja, läuft auf jeden Fall besser als bei anderen Vereinen oder bei anderen Städten, wo zwei Vereine unterwegs sind. Ich glaube, das ist dann schon ganz okay. Haben wir noch was auf unserer Liste?
Ich bin wunschlos glücklich.
Du bist wunschlos glücklich. Hervorragend. Dann treten wir die Länderspielpause an, melden uns dann fachgerecht zurück nach dem Spiel gegen Bremen. Das wird dann auch wieder eine harte Woche. Da ist dann auch wieder Euroleague drin und das zweite Auswärtsspiel gegen Stuttgart. Also das wird auch wieder eine interessante Woche. Mal gucken, was kommt. Mal gucken, wer dann fit ist und wie wir spielen. Ja, wünschen bis dahin viel Spaß in der Länderspielpause. Wer sich Länderspiele angucken möchte, hat, glaube ich, mehr als genug Möglichkeiten dazu. Wir wünschen der Alex einen schönen Urlaub und hören uns in gut einer Woche oder mehr als einer Woche dann wieder. Bis dahin, macht's gut.